DHL Podcast. Take a seat and listen to passionate professionals bei SHL, Schweizerische Hotelfachschule Luzern.
Das ist eine weitere Folge von unserem SL-Podcast «Take a Seat». Schön, lasst ihr Zeit zu. Heute mit einem ehemaligen SLer, der unterdessen ein renommiertes Hotel zu Basel führt. Mit spannenden Ideen und Geschichten der Corona-Pandemie trotz junge Menschen in der Gastgewerbebranche fördert und dank seinem innovativen Unternehmensgeist letztes Jahr ausgezeichnet worden ist. Jonas Gass, schön, dass ich hier zu Basel bei dir darf sein.
Schön, bist du da. Danke vielmals.
Wir sind hier in einem ganz schlichten, aber wunderschönen Hotelzimmer von deinem Hotel Nomad Design und Lifestyle. Warum sind wir gerade drinnen?
Wir haben momentan ein grosses Shooting in der E-Tree, also in unserem Restaurant unten. Und du hast gesagt, du bist noch nie da gewesen. Also daher habe ich gedacht, ich muss mal das Zimmer zeigen.
Nomad Design und ein Lifestyle Hotel. Was ist das für ein Hotel für die, die es nicht kennen?
Nomad ist jetzt mittlerweile fast schon fünfjährig. Wir haben im Januar 16 aufgemacht und es ist wirklich ein Design- und Lifestyle-Hotel per se mit eigener Möbelkollektion, die wir machen aufs Nomad. Mit sehr jungen Leuten, die das führen und die es auch beleben. Wir sind per Du mit unseren Gästen. Wir sind auf Augenhöhe mit der ganzen Welt eigentlich gemischt mit der Basler. Es ist ziemlich eine lockere, coole Atmosphäre unter.
Aber eben unterdessen können euch ja schon viele. Denn im letzten Sommer habt ihr mit der Aktion ein bisschen für Marketing gesorgt. Ihr habt euer Hotel auf eBay versteigert. Wie kommt man denn auf so eine Idee?
Ja, wir sind zusammengeguckt und es ist mit drin, was war es, Mai, Juni, mit in der Krisenzeit eigentlich so. Und dann gesagt, was könnte man machen, damit wir ein bisschen mehr Leute haben einerseits, aber auch, dass wir ein bisschen in die Medien kommen, ist natürlich schon eine Nebenidee gewesen. Und ich habe so gesagt, ja gut, wir haben ein leeres Hotel, der 15. August, wo es dann stattgefunden hat, ist wirklich null Buchung gewesen. Vielleicht braucht irgendjemand anderes das Hotel, wenn ich es nicht brauche. Und dann haben wir gesagt, ja, wir geben es jemandem und wie? Ja, eBay versteigern, das wäre witzig.
Also ihr habt das ja Anfang Juli aufgeschaltet, die Idee, oder? Und das ist bis am 17. Juli gelaufen. Wie haben da Leute mitgemacht?
Ja, glücklicherweise. Also die ersten 7 Tage waren einfach ruhig gewesen. Und dann plötzlich hat die eine, die Prime News ist das gesehen, haben das gebrochen gehabt dann. Und dann gesagt, das ist eine witzige Idee, die da passiert in Basel. Und dann sind innerhalb von einem Tag 11 Medien gegeben, die es aufgefasst haben. Und ab dann haben wir dann 3 Tage lang ins Telefon durchgelötet, Firmen sind gefragt und dann haben wir sogar mehrere Angebote gehabt. Ja.
Was ist denn inbegriffen gewesen?
Inbegriffen sind eine Übernachtung für alle eigentlich, also alle 65 Zimmer, also das Wochenende, der 15. August und 3 Gänger am Oben mit Frühstück am nächsten Tag.
Wir haben eine Summe festgelegt gehabt, das ist glaube 15.000 Franken, die man muss berappen muss, wenn man das Hotel für eine Nacht und einen Tag haben will. Wie sind wir denn auf die Zahl gekommen, 15.000?
Ja, also das ist eben wie gesagt, ich meine, ich habe eigentlich eine witzige Idee gefunden und dachte, oh, jetzt muss ich das irgendwie noch mit einem Preis hinterlegen. Und dann habe ich so, eigentlich einfach so schnell eine Milchbüchlein-Rechnung gemacht und gesagt, gut, wenn ich 15.000 habe für das ganze Programm, wenn ich das sage, jetzt mal 65 mit Doppelbett und alles und beleidigt ist, dann komme ich einigermaßen raus. So, in die Richtung habe ich überlegt. Aber dann noch eine ist eigentlich witzig gewesen, weil das so Wind aufgenommen hat. Habe ich gemerkt, ich hätte es fast besser müssen rechnen. Aber es ist dann mega gut rausgekommen, weil es sind nicht alle Zimmer gebraucht worden und es ist dann wirklich sehr gut gewesen.
Schlussendlich hat, glaube ich, eine Basler Firma dann zugeschlagen. Am 15. August hat das stattgefunden. Wie ist das denn gewesen?
Ja, das ist eine sehr sympathische Basler-Firma. Das war eigentlich ein kleines Unternehmen gewesen und dann ist es sehr gut gegangen in diesem Krisenjahr. Und die haben, wie gesagt, wir wollen etwas zurückgeben, vor allem in der Region haben wir etwas zurückgeben. Und weil wir lokal geführtes Hotel sind, haben sie gesagt, wir wollen das machen mit euch, weil wir wissen, was Geld angeht. Und die sind dann gekommen und haben einfach ein Event eigentlich für ihre Mitarbeiter gemacht. Hier. Das sind nur 50 Personen gewesen, die das ganze Wochenende hier ein belebt haben.
Mhm. Aber du hast gesagt, marketingmässig eigentlich eine coole Aktion. Die Medien haben reagiert darauf. Eigentlich müssten wir schon wieder so etwas machen, oder?
Ja, witzigerweise ist es dann noch 2 weitere Anfragen gegeben von Firmen, die es dann am 15. nicht mehr haben können, weil es dann schon weg war. Und ja, jetzt die ganze situationsbedingt halt, wo wir nicht mehr können, die Events durchführen können, haben wir es auf nächstes Jahr geschoben. Aber generell mit dem Versteigern haben wir fast gesagt, es ist ein neuer Zweig, eine neue Branche, ein neuer Arm.
Okay, also eigentlich ist es eine nachhaltige Aktion, kann man sagen. Also wenn man Was ist denn daraus entstanden, oder?
Ja, voll, absolut. Und was auch sehr cool war, was mir am meisten gefallen eigentlich an der ganzen Situation ist, dass es einen sehr positiven Strahlwert hatte. Viele Leute haben es sehr positiv aufgenommen, dass da Kreativität in dieser Zeit aufgekommen ist und dass man einfach das Positive angeschaut hat und nicht nur geklagt hat. Eigentlich so. Das habe ich am schönsten gefunden.
Ja, dort, wo wir die Aktion geplant haben, ist ja die Zimmerbelegung wirklich hervorragend, ich glaube um die 15% oder 20%.
Genau, 15%, ja.
Und hat sich das dann gesteigert?
Du, nach der Aktion eigentlich jetzt nicht, bei uns persönlich nicht. Also in unserem Schwesterhotel, im Kraftanne sehr. Weil die sind halt am Rhein und das hat einfach gut funktioniert, auch so der Tourismus aus der Schweiz. Aber bei uns jetzt, du hast wirklich gemerkt, das ist ja trotzdem Business-Hauptgeschäft. Und das ist dann halt einfach wirklich tief geblieben. Mit Ausnahme von dem Ausreißer am Wochenende ist es dann schon ziemlich ruhig geblieben.
Also ich spüre da ein bisschen, statt jammern, will man kreativ sein da zu Basel bei dir da im Nomad. So ein bisschen out of the box eigentlich, so ein bisschen das Denken. Aber am Ende vom Tag will man nicht in Schönheit sterben, oder? Man will ja Geld verdienen mit einem Hotel. Ja. Aber im Moment eine Illusion, oder? Wie prekär ist die Situation wirklich im Moment?
Ja, wie du richtig sagst, es ist, unser Bedürfnis ist sehr, nicht jammernd rüberzukommen und nicht irgendwie jetzt da noch das Negative für zu haben. Aber man muss es auch nicht schönreden. Es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, die Situation für die Hotellerie. Also wir haben jetzt einige Hotels, die zumachen in Basel. Ich glaube, wir sind es 8 oder 9 jetzt, die ich auch kenne von meinen Kollegen, die es entschieden haben, die im Frühling einfach sagen, komm, wir machen einen Live, wenn die Leute wiederkommen. Weil es ist, die Auslastung ist um 10-11% umeinander. Und es ist ja, schwierig, so zu arbeiten.
Ihr habt auch seit dem Anfang November zu.
Ja.
Warum habt ihr euch für diesen Schritt entschieden?
Das ist eigentlich ziemlich sehr pragmatisch. Wir haben wirklich gerechnet, wie viel Geld geben wir aus, wenn wir offen haben und wie viel, wenn wir zu haben. Und mit der Kurzarbeit, mit diesem wichtigen Instrument, haben wir natürlich dann einfach sagen, gut, wir geben es jetzt halt einfach krisenbedingt jetzt in den Winterschlaf.
Apropos Schlaf, wie viel schlaflose Nacht hat die Pandemie beschert bis jetzt schon?
Glücklicherweise bin ich einer, der gut schläft. Wenn ich jetzt ein bisschen verschlafen ausgesehen vielleicht gerade, aber ich schlafe eigentlich gut. Aber natürlich jetzt gerade vor allem unsere Besitzer von der Kraftgruppe, die haben natürlich existenzmäßig schon nicht immer hundertprozentig gewusst, dass es gut kommt.
Felix, haben aber auch Pandemie als Chance, oder? Für die Zukunft, um sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Inwiefern ist das überhaupt möglich in der jetzigen Zeit?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Das ist eine Herausforderung, dass man eigentlich die Zukunft im Blick hat jetzt. Weil, wenn du nicht weißt, was ist denn in 3 Monaten, dann ist es schwierig zu sagen, was ist in einem Jahr. Wir probieren es einfach das Gegenteil zu machen. Also wir probieren einfach fast nur noch an die Zukunft zu denken oder einfach das Jetzt halt einfach abhöckeln und sagen, es wird wieder anders kommen.
Wie können sich denn aber die Unternehmen, so wie wir das sind, mit der Zukunft auseinandersetzen oder beschäftigen, wenn sie in der Gegenwart um ihr wirtschaftliches Überleben kämpfen?
Das ist, ich glaube, das ist wirklich so klassisch die Krise, so die Schockstarre, dann das Unverständnis oder hässig werden und dann irgendwann mal versuchen weiterzuschauen oder sich damit abzufinden. Ich glaube, wir haben die Phase auch durchgemacht. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Jedes Unternehmen muss wahrscheinlich zuerst einmal die Trauerphase, ist ein bisschen komisch gesagt, aber die schwierige Phase mal auch zulassen. Weil wir auch nicht können in Zukunft schauen, wo jetzt da richtig alles eingebrochen ist im April, Mai. Dann haben wir zuerst mal müssen schauen, dass wir einfach, dass nicht alle Felder vorschwimmen. Und wenn man sich dann mal können fangen, dann ist es auch sehr befreiend, eigentlich können führen zu schauen, wenn man natürlich die wirtschaftliche Schnauf hat. Und wir haben da glücklicherweise jetzt.
Der Corona-Massenplan lautet also, jetzt neu erfinden, neue Konzepte entwickeln und neue Ideen festhalten und dann auch umsetzen. Aber dafür braucht es motivierte Mitarbeiter. Also, wie bringe ich überhaupt meine Mitarbeiter dazu, über Zukunftsideen nachzudenken, wenn aktuell die Insolvenz im Raum steht und Arbeitsplätze gefördert sind?
Ja, das war eine der grösseren Challenges in diesem Jahr. Ja. Wir haben es so gemacht, dass wir haben so einen familiären Umgang hier, wo man natürlich jetzt nicht mehr mit Umarmung oder so ausleben kann, sondern mit Distanz. Aber wir haben den familiären Umgang weitergepflegt, haben sehr eng mit ihnen geredet, haben sie immer mitgenommen auch. Wir haben ihnen auch erklärt, wenn es prekärer ausgesehen hat. Wir sind einfach offen gewesen, transparent. Aber haben ihnen eigentlich immer einfach das Positive rausgehoben. Also ich meine, wenn man dann halt einmal graues Ohr rüberkommt, dann sollte man das unter sich als Führungsperson sag jetzt mal ausdiskutieren und dem einen Platz geben. Aber mit den Mitarbeitern und dem Team haben wir nie die Krise so, sag jetzt mal, in den Vordergrund gehabt, sondern immer die Chancen. Und da haben sie uns auch vertraut und glaubt, dass da Chancen grösser sind als Gefahren. Und ich denke, wenn wir den Leuten so wie eine Atmosphäre schaffen von «Hey, wir packen es jetzt erst recht, zusammen schaffen wir alles», dann kann da eine ganz coole Dynamik entstehen, fast sogar.
Aber Hand aufs Herz, inwiefern funktionieren coole Ideen bzw. Geschichten zu erzählen in dieser Corona-Zeit?
Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, also, wir haben es mit der Auktion und mit der Versteigerung ja gesehen, dass es eigentlich sehr gut funktioniert. Aber wir haben auch sehr guten Zeitpunkt dafür gehabt. Wenn du das jetzt würdest machen, würde es verpuffen. Also, ich glaube, es ist so ein Abwägen zwischen, wenn wir jetzt Lärm machen oder ist es fast schon unabbracht, weil das eigentlich die Menschen gar nicht in den Wein gehören. Da haben wir gewisse coole Ideen doch auch müssen auf Eis legen. Was schwierig ist, weil die Ideen sind das, was wir eigentlich machen, die Kreativität.
Ja, coole Ideen hast du, also, oder Geschichten, die du immer wieder erzählst. Da denke ich zum Beispiel das Gastprojekt 100 Tage Warschau, wo wir da sind, in der ehemaligen Bächle-Filiale beim Bahnhof zu Basel, ganz da in der Nähe. Was ist das für eine lustige Geschichte?
Ja, das war eine geile Aktion, das stimmt. Ja, das sind Kollegen von mir, die sind mir zugekommen, alle, die nicht von der Gastro waren eigentlich, und haben gesagt, ey, wir haben eine super Idee. Wir wollen in eine Stadt gehen, wo wir nicht wissen, wo wir hingehen. Wir wollen 4 Tage lang Party machen, trinken, uns austoben und dann nachher mit den Erlebnissen, die wir gemacht haben, ein Gastro-Konzept schreiben. Aber wirklich auf die Erlebnisse von denen, was sind es denn im Endeffekt gesehen? Es sind glaube 72 Stunden gesehen, so, wie wir es dann erlebt haben. Und, aber sonst machen wir einfach nichts, sonst planen wir nichts. Wir haben eigentlich kein Konzept, wir schreiben nichts auf, wir gehen einfach ans Gate schauen. Wir haben einen Partner gehabt, der das gemacht hat mit uns, einen Reisepartner. Schauen mal an, wo wir hinfliegen und dann erleben wir einfach das erste Mal.
Also, ihr habt nicht gewusst, wo wir reingehen?
Nein, wir haben es wirklich nicht gewusst. Also, das ist eigentlich ein sehr cooler Aspekt gewesen. Also, ich würde gerne so in Zukunft wieder so verreisen. Wir sind auf Zürich am Flughafen und haben einfach gewusst, gehabt, in dem Moment, was ich gesehen, eine halbe Stunde vor Abflug oder so, kommst du dann eine Message über von ihnen und sagst, okay, dem geht. Und dann, wenn du am Gate stehst, siehst du effektiv, wo der Flug angeht. Das ist eigentlich so in dem Stil. Einer von uns hat natürlich müssen uns vorher schon einchecken und hat alles gemacht für die. Der hat es schon gewusst, der Rest hat es nicht gewusst. Und dann sind wir effektiv auf Warschau dann geflogen. Ja, Warschau ist ein bisschen ein Bummer gewesen. Was ist Warschau? Ist überhaupt nicht sexy. Aber umso kühler eigentlich, weil niemand hat sich etwas vorstellen in Basel unter der polnischen Küche. Oder mehr auch sowieso nicht. Und dann in Warschau selber hat sich herausgestellt, das ist eine mega coole Stadt. Also die vibriert, da hat es viel Energie. Und das macht richtig Spass, die Stadt. Ja.
Ja, aber auch Thema eben, polnische Küche habe ich nachgeschaut. Also es ist eher nicht gerade eine einladende Küche, wenn ich so sehe, heftige Fleischgerichte.
Sehr, oder? Sehr, ja. Sehr.
Viel Kohl, Erde.
Ja, das ist so.
Da hätte man sich dort schon vorstellen können, oh nein, was sind wir jetzt? Da wäre ein bisschen besser gewesen in Rom oder so. Aber gut, italienische Restaurants hat es ja tolle. Aber ja, es ist eine riesen Herausforderung. Das polnische Restaurant in Basel, oder?
Ja, das
Wie
ist
sind
so.
Wir denn das angegangen?
Eigentlich umso motivierender ist das für mich persönlich, weil wie du richtig sagst, man stellt sich nichts Tolles, also doch, das ist ein bisschen böses ausgedrückt, man stellt sich schon tolle Sachen darunter vor, aber nicht so leicht und trendy, sage ich jetzt mal. Aber wenn du vor Ort bist, da gibt es ganz viele sehr junge Gastronomen, die sehr coole Sachen aufziehen. Also da gibt es Weinbars, da gibt es Tapasbars, aber halt mit polnischem Ursprung. Und dann habe ich gemerkt, ey, die sind mega modern. Es ist halt eine grosse Stadt, es ist eine mega tolle Stadt, irgendwie durch. Und dann haben die Einflüsse, die deftige Küche hat, oft auch genommen und haben sehr leichte Küche daraus gemacht. Und wir haben dann wie so eine Chance daraus gesehen, das Deftige mitzubringen. Also, sei das die Pirogi, also die Teigtaschen, sei das eben Hartöpfelstampf, so Sachen. Aber halt auch der Wodka und der geräuchte Fisch. Aber auch ein bisschen modernere, interessante Küche, die es hier auch gäbe. Und dann haben wir das so einen richtigen, einen lustigen Mix daraus gemacht. Und Storytelling ist ja eigentlich an der Basis gesehen von diesem ganzen Projekt. Weil du hast so selten die Chance, von A bis Z können dir den Gästen erklären, wieso sie das also alles auf dem Teller haben. Nicht nur auf dem Teller, sondern auch, wieso jetzt genau die Gardine hier hängt. Und wir haben wirklich Sachen aus Warschau mitgenommen. Wir haben vielleicht 12 Kilo Stoff mitgenommen aus Warschau. Und haben einfach das Zeug aufgehängt und haben wirklich den Leuten erklären, jeden oben von neuem an. Wieso was also genau alles existiert.
Also wir hatten Warschau hier zu Basel beim Bahnhof gehabt.
Ja, genau sozusagen. Wir hatten die polnische Botschaft in der Eröffnung so oben gehabt sogar. Und Titan, das war eigentlich das Schönste gewesen. Titan gesagt, ja, die machen hier wirklich Warschau.
Folklore hat es auch noch gegeben.
Das haben wir eben nicht gemacht. Das ist ganz wichtig gewesen, weil den Europapark-Moment haben wir nicht wollen. Wir haben viel gesungen, aber wir haben nicht gesungen, wie sie in Polen singen. Nur bedingt.
Wie sind die Reaktionen gewesen? Wie hat das Basel aufgenommen, so ein Projekt?
Ja, das haben wir im Vorhinein nicht so genau gewusst, weil es gibt, ich meine, in Zürich kennt man es sehr gut, das ganze Pop-up, mittlerweile eigentlich schon ein alter Hut-Konzept, aber bei uns in Basel gibt es das fast nicht. Es ist auch nicht so einfach, das umzusetzen. Es ist bürokratisch, doch ein paar Hürden sind noch da. Und entsprechend ist das für Basel ein neues Erlebnis gewesen, eigentlich. Wir sind vielleicht auch immer ein bisschen gemütlich, was Trends angeht. Wir sind immer ein bisschen hinten rein. Von dem her ist das eigentlich, sind wir so voll die Trendsetter gewesen mit dieser Idee. In 100 Tagen sind wir gar nicht mehr da. Also, da hast du doch ein grosses Interesse gehabt, was du abgeholt hast. Und viele Leute sind einfach neugierig gewesen. Was ist das? Was ist Warschau? Was ist polnische Küche?
Ja. Rund 10.000 Leute sind da gekommen, oder?
Ja.
Ein Riesenerfolg, kann man sagen. Wieder dir da auch wieder zu Wiederholungstäter? Nächste Reise ist wieder so ein Fragezeichen und vielleicht
gibt es
da etwas, oder
ist ja,
etwas geplant?
Ja, wir haben es mal gefragt, also ja, wie du richtig sagst, das dürfen wir auch so sagen, es war wirklich ein grosser Erfolg im Endeffekt, es ist viel grösser geworden, als wir gedacht hätten. Wir haben auch eine Firma gegründet für das, es ist viel zu gross geworden, um es einfach so schnell machen als Hobby. Wir haben dort jeden oben 110 bis 130 Leute gehabt, und das über die ganzen drei Monate hinweg. Und im Endeffekt, wenn du so einen riesen Erfolg hast mit so einem ersten Projekt, weil es das erste Projekt von dieser Firma, die man hier gemacht hat, zu viert, dann ist es noch ganz schwierig, eigentlich jetzt so eine Wiederholung zu machen. Weil du willst ja nicht einfach jetzt eine abgelutschte Version von diesem super Projekt machen. Und wegen dem haben wir gesagt, wir tun absichtlich jetzt einfach mindestens ein halbes Jahr bis drei Viertel nichts machen. Und tun uns einfach mal überlegen, weil es sind ein Angebot reingeschwemmt von Zwischennutzungen, wirklich, also von Haus, die du jetzt können haben, über irgendeine ehemalige Autofirma, also Garage, die du umbauen können. Und dann haben wir gesagt, jo, jetzt nehmen wir es mal ruhig und sortieren uns und schauen, was die Herausforderungen könnten sein für die Zukunft.
Gut, reisen kann man momentan sowieso nicht. Yeah. Also dann wird man das nächstes Jahr vielleicht in die Richtung erleben, oder?
Yeah. Ja, das ist eigentlich gut gewesen, genau, dass wir jetzt das ruhiger angegangen sind.
Aber genau dank solcher Geschichten sind viele auf dich auch aufmerksam geworden. Ich glaube, letztes Jahr, 2019, hast du die Milestone-Jury aufgrund von eben solcher innovativen Unternehmensgeschichten überzeugen und hast den Nachwuchspreis gewonnen. Was bedeutet dir der Preis?
Ja, in erster Linie ist der Milestone sicher eine sehr schöne Bestätigung. Also, es ist eine Belohnung für viel Arbeit, denke ich, nicht mehr durch. Aber ich habe das eh so angeschaut, dass es eine Belohnung ist für all die Leute, die auch zusammen geschafft haben an diesem Projekt mit mir. Weil das ist fast nicht unangenehm, aber es ist ein bisschen, ich bin dort ein bisschen bescheidener in dort durch, was das angeht. Weil ich denke, also erstens mal, das Projekt wäre nicht stand gekommen allein. Das war eh nicht gewesen, das war schon allein. Das müssen dort irgendwie am Schluss 20 Personen, die involviert waren. Silo, der auch ein Teil war, wo Talentförderung, die du vorhin kurz angesprochen hast, ist, sind wir auch weit über 20, die dort involviert waren. Im Endeffekt ist es einfach eine Auszeichnung für die Innovation im Generellen, denke ich.
Schön an der Innovation ist, dass sie nie stillsteht. Die Entwicklung geht immer weiter, hast du an der Preisverleihung gesagt. Aber zuerst muss einem bewusst werden, dass man die Zukunft selber in der Hand hat, oder?
Mhm. Ja, das stimmt. Das ist ein sehr schöner Aspekt. Ja.
Wie gehst du mit der Zukunft vor im Moment? So.
Ja, ich bin immer noch jung. Ein junger Schnaufer, oder? Mit 32. Das heisst, ich habe noch viel vor mir. Ich sehe das auch so an. Ich habe jetzt schon viel lernen und lerne immer noch jeden Tag. Aber mit der Aussicht auf, auch wenn es jetzt schwieriger war, ist im 20, mit der Aussicht auf was noch kommt, das ist eigentlich die Motivation auch für alles. Weil mutig sein, Sachen machen, kreativ sein, das ist eigentlich durch die Krise fast noch einfacher geworden. Und die Zukunft in der eigenen Hand haben, ich glaube, das stimmt für uns hier, privilegierte Situation in der Schweiz, sehr. Also wir können machen, was wir wollen.
Wenn wir schon beim Thema Zukunft sind, Gastronomen von morgen müssen nachgezogen werden. Ja, und da hast du auch ein Projekt, wo du dran bist. Dir liegt die Förderung von jungen Talenten in dieser Branche am Herzen. Warum?
Ja, also weil erstens mal will ich mir selber eigentlich auch als so ein Talent angesehen, das gefördert worden ist. Also ich hatte das Privileg gehabt, in der Kraftgruppe mit Franz Xaver, der sie führt, sehr früh eigentlich schon mitgenommen worden zu sein. Und da haben wir eigentlich immer sehr viel Verantwortung übertragen. Und das hat eigentlich mir erst die Möglichkeit gegeben, mich zu entwickeln. Und wenn du in der Gastronomie und Hotellerie generell schaust, gibt es halt immer noch einen grossen Teil, der sehr hierarchisch und klassisch geführt ist. Was sicher seine Berechtigung hat, aber wiederum bedeutet das, dass junge Leute, die motiviert sind oder die viel Wein machen, noch am Anfang zuerst mal ihre Sporen müssen abverdienen, in Anführungszeichen. Und wir haben, wie gesagt, wir wollen nicht, dass die jetzt zuerst 3-4 Jahre einfach mal unten durch, wie klassisch, sondern wir wollen dann einfach von Beginn weg mal jetzt so eine 18-19-Jährige, der direkt von der Lehre kommt, der sehr motiviert ist und will etwas machen. Ja, wieso nicht? Also mach, dann machst du Bestellungen, mach mal einen Einsatzplan, mach einen Dienstplan. Dass so Leute so in das kalte Wasser zu schmeissen, in einem Betrieb, wo nur für das gemacht ist, ist eigentlich von uns aus gesehen eine mega coole Möglichkeit gewesen.
Und das ist ein Verein, oder?
Ja, wir haben einen Verein gegründet für das.
Und es gibt einfach eine Plattform für leidenschaftliche Talente. Wie muss ich mir das vorstellen? Kann ich mich da einfach melden? Oder ihr sucht die Talente aus?
Ja, wir haben einen Verein gegründet, das heisst Verein Talent, das genau, das ist richtig. Und wir haben wiederum eine GmbH, wo Silo heisst, das ist ein Hostel und Restaurant hier in Basel, das ganz neu gebaut oder umgebaut worden ist. Jetzt mal hat. Und das heisst, wir haben jetzt mal eine Plattform. Und dort haben wir auch wir, die Leute, sind wir angegangen, weil wir sind natürlich noch ganz neu auf dem Markt gewesen als der Verein. Und haben frische Lehrabgänger angefragt, ob sie Interesse hatten. Und jetzt immer mehr merkst du natürlich, weil wenn du so, wir sind erst im Mai offen, wenn das ein bisschen Strahlkraft hat, dann kommen die Leute auch auf uns zu und sagen, hey, ich bin noch in der Lehre, aber was gibt es für Möglichkeiten für mich? Und das ist genau das, was wir erreichen.
Also eigentlich ihr seid so Brückenbauer, eigentlich zwischen Ausbildung und Beruf.
Ja, genau. Also zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie sagst, ja, mein grosses Ziel ist, mein eigenes Restaurant zu haben, oder als Koch, als Lehrling. Und dann sagst du, ja gut, dort ist noch sehr viel zwischendrin. Aber wenn du dann gerade zu Beginn schon kannst in einen Betrieb reinkommen, wo du vieles siehst, wo du vielleicht erst in 10 Jahren dürftest sehen, an anderen Ort, oder in 5 Jahren, sag jetzt mal, dann kommst du vielleicht auch schon schnell auf die Idee, ja, das will ich erst recht. Und dann, okay, dann kann man selber persönliche Ziele setzen und wir helfen ihnen, die Ziele erreichen.
Mit der momentanen Situation, wo wir uns drinnen befinden, mit der Pandemie, inwiefern ist es schwierig, jetzt solche Talente überhaupt zu motivieren für die Branche, wenn man hört, ja, alles geht zu, man kann nicht arbeiten. Ja, wie spürt man jetzt da, dass da gleich noch talentierte Leute rum sind, die das gerne würden machen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir merken jetzt noch nicht, oder ich spüre jetzt einmal noch nicht, dass es schon einen Impact hat, auf wie sich die Leute verändern, die Jungen. Also ich glaube, wir haben generell in der Branche nicht immer gleich einfach gehabt, gute Leute zu haben oder junge Leute zu haben und zu motivieren für das, weil es ist ein harter Job, generell eigentlich, jetzt auch so im Service, in der Küche, Rezeption, auch in der viertigen Woche, das wissen wir ja alle, dass es nicht, dass es einfachere Jobs gibt auf der Welt, denke ich. Und junge Leute sind immer schon in dieser Branche gesehen und motiviert gesehen. Ich glaube nicht, dass das durch die Krise sich jetzt gross verändert. Vielleicht ist es erst recht so, dass sich die Spreu vom Weizen trennt, dass die auch sagen, hey, ja, ich will das, dass die bleiben.
Bei dir als Kind ist offenbar schon früher klar gewesen, dass du Hoteldirektor willst werden. Gut, okay, also als Basler will man auch noch Fußballer werden. Das ist bei dir auch so gewesen. Fußballer oder Hoteldirektor. Warum hast du dich schlussendlich für Ersten entschieden?
Ja, also ich bin sicher kein guter Fußballer gesehen. Erstens mal. Und zweitens, es ist ja klar, es ist richtig Klischee natürlich. Ja, ich bin Fußballstar wert als Bub. Aber das andere ist gesehen, die Passion für Kochen, Leidenschaft im Sinn von den Leuten Freude zu machen, was man auf den Tisch stellt, das ist schon sehr früh gegangen. Das ist etwas, wo ich bin jetzt nicht aus einer Gastrofamilie oder so, aber ich habe das immer geliebt. Und dann natürlich irgendwie mehr der Aspekt von Reisen können, in Hotels zu sein, die ganze Welt ist zu Gast bei dir. Das war so aufregend für mich schon als Kind.
Also offenbar seit der Kindheit begleitet. Wie sind denn da zumal deine Vorstellungen gewesen als Kind, Jugendliche von einem Hoteldirektor?
Ja, wenn ich jetzt sagen, genauso wie es jetzt ist, dann würde ich sicher liegen. Ich habe zuerst so mir vorgestellt, ich würde dann auf der ganzen Welt tätig sein. Weil genau, ich habe die Hotelfachschule Luzern gemacht. Ich bin sehr passioniert Nomad selber auch. Ich liebe es zu reisen, ich liebe neues Essen zu entdecken und so da. Entsprechend habe ich eigentlich gedacht, ich werde sicher die ersten 10 Jahre unterwegs sein. So habe ich es mir vorgestellt. Also die ganze Welt zu sehen während dem Job. Jetzt ist es überhaupt nicht so. Jetzt bin ich seit 4-5 Jahren hier in Basel.
Aber bist du auch in Luzern gewesen, das hast du vorhin gerade gesagt. Wirklich. In der Weltstadt Luzern, in der SL, der Schweizerischen Hockeyfachschule Luzern. Was hat dir denn die SL auf deinem Weg zum Hoteldirektor gegeben?
Sehr vieles. Also eigentlich alles, was ich jetzt so zurückgreifen kann oder was ich davon lernen durfte oder was ich davon lernen durfte, gerade fachlich, habe ich eigentlich aus dieser Zeit aus Luzern mitgenommen. Also ich habe wegen dem auch Luzern gemacht, weil man so praxisnah ist, weil man viel Praktika machen kann und ich habe das geliebt, ich habe das genossen. sei das in Thailand zu arbeiten für das Praktikum oder auch mal länger zu arbeiten, zwei Missstände für zu arbeiten im Service. Die Gelegenheiten zu haben, dank denen, im Endeffekt habe ich 6,5 Jahre gemacht mit allen Praktikas, das hätte ich sonst nie gehabt.
Es ist ein wunderschöner Ort, unterhalb von Montana, wo dich aber nicht nur wegen der schönen Momente zurückerinnerst. Da hat es ein Erlebnis gehabt, einen Schicksalsschlag, und das 8 Tage vor der Abschlussprüfung. Was ist da genau passiert?
Ja, stimmt. Wir sind damals, alle Alumni wissen das ja, man braucht immer Geld, um Abschlusspartys zu machen. Und wir sind eine partyfreudige Klasse gewesen. Wir haben viel Geld wollen für die Abschlussparty und haben dann gesagt, ja, wir könnten ja eigentlich auch arbeiten. Und sie bei der Tavolago haben wir als ganze Klasse haben wir eigentlich dann dort die ganzen Events mitgemacht und haben dort richtig viele coole Sachen können organisieren können und auch Geld verdienen. Und das ist auch oben gesehen, wo ich dort war. Und dann plötzlich hat es mir so einen reingejagt, einen Blinddarm. Und ab dem Moment habe ich das Gefühl, ich habe einen Blinddarm. Das war halt einfach per Zufall so blöd gewesen, gerade vor der Prüfung. Und dann Arzt, Spital, und dann ist es relativ schnell gegangen. Dann haben sie nicht mehr genau gewusst, was da drinnen ist, und haben wollen auftun. Ja.
Was haben sie entdeckt?
Ja, ein grösser, Tumor, der ist nicht mehr so böse. Ein Geschwulst.
Das eine Woche vor der Prüfung, oder?
Ja.
Wie bist du mit dieser Schocknachricht umgegangen? Also, du bist im Spital gelandet, Operationen, stundenlange Geschichten. Ja, wie geht man damit um?
Ja, das ist, glaube ich, ziemlich, also es ist alles sehr unerwartet gekommen, sage ich mal. Ich bin gerade gestern noch an dem Tavolago-Event gesehen und am Bier trinken mit den Leuten und dann, jetzt heute bin ich in einer dreistündigen Operation. Und von dem ist es ein bisschen komisch gewesen, weil ich habe das gar nicht so richtig realisiert, dass da jetzt etwas Schlimmes passieren könnte oder passiert ist, ehrlich gesagt. Ich bin einfach in dem Spital gewesen, verwachen, habe gesehen, was da für einen Reissverschluss in meinem Bauch ist neu und dachte, ja, ich muss aber an die Prüfung. Ich habe nicht das gedacht, ich dachte, ich muss wieder raus.
Und das ist das Einzige, was du gedacht hast, oder? Hast du nicht in dem Moment gedacht, jetzt nimmt mein Leben gerade eine ganz komische Wende?
Nein, eigentlich habe ich gedacht, ich muss im Fall übermorgen rausgehen. Also, das ist nur eines, dass ich das gemacht habe, ich bin froh, dass ich das nicht mehr drin habe, aber ich muss dann da schon wieder in die Prüfung gehen.
Ja, wie tut man sich denn in so einer Situation vorbereiten auf Prüfungen?
Meine Prüfungsvorbereitung war nie glänzend gewesen. Nein, aber es ist vielleicht gerade noch eine Hilfe gewesen. Ich bin dann gar nicht die Chance, nervös zu sein auf irgendwelche Abschlussprüfungen, sondern ich musste schauen, dass ich einigermaßen aufrecht kann an der Prüfung hocken.
Also, dann ist es klar, sie ist schnell aus dem Spital rausgekommen und auch ein paar Prüfungen. Einfach durchkommen, ist das Motto am Schluss.
Oder? Das war eigentlich dann die Idee, hauptsächlich die Prüfung schreiben und nicht mehr in einem Jahr, weil mein grösster Wunsch war, mit meiner Klasse den Abschluss feiern und mit ihnen den Moment zu genießen. Das war eigentlich meine Motivation. Ob jetzt so eine Note gut wäre oder nicht, das war nicht im Vordergrund. Und ein Jahr zu warten und dann mit anderen Leuten den Abschluss machen, habe ich einfach so unvorstellbar gefunden.
Es hat gleich etwas Positives gehabt. Du hast, glaube ich, 13 Kilo in einer Woche abgenommen. Alle anderen nehmen dir zu in dieser Zeit.
Ja, das stimmt. Ich habe nicht viel besser ausgesehen als zu Beginn von der SR. Ich konnte es auch gar kompensieren.
Gut, hat es aber nicht gebraucht, so eine Geschichte. Aber tagtäglich dann 14 Tabletten müssen schlucken, mit Schmerzen stundenlange Prüfungen schreiben. Kannst du dich überhaupt an die Tage erinnern, wo du die Prüfungen geschrieben hast?
Es ist wirklich noch recht verschwommen. Ja, das stimmt, die Zeit. Ich mag mich schon noch erinnern. Es ist sehr eindrücklich gewesen, vor allem auch, weil die Klasse und die Klassenkameraden und eben auch die Lehrer und auch Christa wahnsinnig unterstützend gewesen. Da mag ich mich sehr gut erinnern. Das war eine sehr schöne Zeit für mich persönlich irgendwie. Also, ich habe sehr, sehr viel Unterstützung und Solidarität gespürt. Aber jetzt so an die Prüfungen selber würde ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Nein.
Und am Schluss ist es nicht nur ein Durchkommen gewesen, sondern du bist dort auf den dritten Platz gekommen mit einem Durchschnitt von 5,14.
Hoppala. Ja, stimmt. Ja. Blumen ist draussen gekommen. Ja, stimmt.
Aber das ist nicht erwartet.
Nein, ich beabsichtigt. Also. Nein, es ist, wie gesagt, das schönste Geschenk an diesem Abschluss war, dass ich mit der Klasse zusammen den Moment feiern konnte. Dass wir alle zusammen dort sind und so Freude haben. Das war eigentlich das Coole gewesen, dass ich noch dritter geworden bin.
Ja. Wie geht es dir heute?
Heute geht es super. Also ich habe seitdem dann noch dreimal eine Operation gehabt. Seitdem. Jetzt habe ich mich immer ein bisschen begleitet seit dem Abschluss. Aber jetzt geht es mir sehr gut.
Man kann sagen, du bist mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber es ist ja nicht nur das Negative, das zurückbleibt. In Erinnerung an die SL gibt es sicher wunderschöne Momente. Gibt es ein Moment oder mehrere Momente, wo man sagen, ey, wow, da erinnere ich mich sehr gern zurück.
Also, ja, unzählige Momente, ehrlich gesagt. Ich hatte das Privileg in einer sehr coolen Klasse. Und das Schöne ist, sich nur das Zurückerinnern an diese Zeit. Und das ist es auch, wenn es ein schwärmer ist ab und zu. Also, es ist aber einfach immer noch so, wir treffen uns immer noch einmal im Jahr. Die ganze Klasse praktisch. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, wo gar nicht aufhört, wenn man so will. Ganz viele beste Freunde durch das dürfen kennenlernen.
Jonas, wir sind fast am Ende von unserem Gespräch. Zum Schluss gibt es so eine Schnellfragerunde, so Fragen im Schnelldurchlauf. Okay. Starten wir.
Ja, gell.
Was machst du als erstes, wenn du als Gast in ein Hotelzimmer kommst?
Die Roomservice-Karte checken, wenn ich ins Oberspurt heimkomme.
Das
ist das Klapp-Sandwich.
Und mit welcher berühmten Person würdest du gerne an einem Abend essen?
Gérard Depardieu.
Warum?
Ja, das ist sicher recht witzig. Also, er ist ja auch doch nicht auch ein Kind von Dürigkeit. Und ich habe mir schon mal vorgestellt, wenn du ein paar Flaschen Wein trinkst, hast du sicher ein paar lustige Geschichten, die zu los
ist. Und was zeichnet denn sehr gut Hotelier aus? Und wie wird man zu einem guten Hotelier?
Wie man dazu wird, ich bin ja selber noch zu jung dafür, das zu beantworten, weil ich bin noch, sage jetzt mal, immer noch auf meinem Weg. Aber ich glaube, ein sehr guter Hotelier zeichnet aus, dass er Leidenschaft am Gast hat, Leidenschaft daran hat, dass er Freude will bereiten den Menschen und dass er sicher auch Freude hat, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist von mir aus eigentlich das Kernthema, dass du die Leute mitnimmst, dass du das Team mitnimmst, dass du die Leute förderst um dich herum und dass du nicht so einfach ein Patron bist, wo jetzt, das ist mein Hotel. Das ist kein Thema für mich.
5-Sterne-Hotel oder Jugendherberg?
5-Sterne-Hotel.
Warum?
Ja, ich weiß es nicht. Ich bin ein Snob. Nein, ich habe sehr gerne schöne Häuser, ich habe sehr gerne guten Service. Das habe ich sehr gerne. Wobei, wir haben ein Hostel aufgemacht hier in Basel, das ist ein Jugendherberg, das hat eigentlich auch sein Reiz.
Wann wird der FC Basel wieder Meister?
Nächste Frage. Ja, 3 Jahre, ich weiß es nicht. Nicht jetzt.
Wie fest vermisst du die Basler Fasnacht?
Ich bin jetzt nicht, wenn ich jetzt sage, ich bin ein Fasnachter, dann stimmt das nicht. Ich bin kein Fasnachter im klassischen Sinne. Ich bin nie in einer Clique gewesen. Ich bin ein Basel-Ländler. Also, ich bin nicht so ein Städter, der jetzt das in die Wiege gelegt bekommen hätte. Aber, es sind 3 wahnsinnig lustige Tage. Also, ich vermisse einfach, dass plötzlich jeder auf der Stadt per Du ist und es keine Regeln mehr gibt. Das ist sicher etwas, was ich mich darauf freue. Aber ich kann auch nicht mitleben.
Und zum Schluss eine ganz einfache Frage, oder doch nicht? Basel oder Luzern?
Ja, das ist schwierig. Ich bin schon Basler. In Luzern haben sie ja immer mich den Basler genannt. Von dem muss ich jetzt Basel sagen.
Okay, Jonas, ich freue mich auf weitere tolle Geschichten von dir, die du sicher uns wirst erzählen in den nächsten Jahren. Wir freuen uns auf das und vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, danke dir vielmals. Merci auch überhaupt fürs Interesse.